Und das Zweite ist, dass man wirklich auch in der Forschung gezeigt hat, dass Menschen, die danach streben, immer glücklich zu sein und das auch nach außen darstellen und für die sozusagen ein schlechter Tag ist ein Tag, an dem ich unglücklich war, dass sie tatsächlich im Schnitt deutlich unglücklicher sind als Menschen, die das Leben als Geschenk verstehen und versuchen, es zu leben mit all den Herausforderungen, die eben auch dazu gehören.
Das Gefühl, in unsicheren Zeiten zu leben, hat in Deutschland zugenommen. 2019 erklärten nach dem FAZ-Institut noch 45% der Menschen die Gegenwart für unsicher. 2023 sind es bereits 76%. Doch wie schaffen wir es, in unsicheren Zeiten trotzdem zufrieden zu sein, trotz Krisen und Schicksalsschlägen glücklich zu sein? Antworten darauf hat die positive Psychologie. Zu Gast ist daher Professor Dr. Judith Mangelsdorf. Sie ist Autorin, Direktorin der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie und Deutschlands erste Hochschulprofessorin für positive Psychologie. Und zwar an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport in Berlin. In dieser Podcast-Folge erfährst du, wie wir besser durch Krisen kommen, welche konkreten Faktoren unsere Zufriedenheit steigern, wie wir Zuversicht und Hoffnung fördern können, wie Unternehmen mit Unsicherheiten der Mitarbeitenden umgehen sollten und warum arbeitsfreie Zeit uns Menschen oftmals unglücklich macht. Zum Abschluss des Gesprächs erhältst du dann noch konkrete Impulse, was ein gutes und seriöses Coaching ausmachen sollte. Und damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und jetzt geht es rein in das Gespräch mit Judith Mangelsdorf.
Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Liebe Judith, schön, dich hier in Berlin zu begrüßen. Schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Du warst in Amerika für dein Masterstudium. Du hast Martin Seligman getroffen. Er ist ja so der Urvater, der Begründer der positiven Psychologie. Was nimmst du so aus deinem Aufenthalt, so aus Amerika mit? Was hat dich so geprägt dort drüben?
Ich glaube, was mich am allermeisten geprägt hat in dieser Zeit, die ja für mich auch schon wieder ein ganzes Stück zurückliegt, war tatsächlich die Menschen, die mit mir dort studiert haben. Also der amerikanische Master für positive Psychologie, das waren 34 Menschen, die aus 14 Ländern zusammenkamen, um dieses Fach zu studieren. Und ich weiß noch, wie ich an meinem allerersten Tag zwischen einem Rabbi aus Israel und einem weiblichen US Army Captain saß und dachte, was machst du und du in diesem Raum und warum sitze ich zwischen euch? Also es war einfach tatsächlich eine sehr besondere Erfahrung, diesen Menschen zu begegnen, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkeln versuchen zu verstehen, was ein gutes und gelingendes Leben ausmacht und wie wir dazu beitragen können, dass diese Welt ein Stück weit besser dadurch wird, dass wir auf ihr waren.
Klingt total spannend, da wäre ich gern dabei gewesen in diesen Gesprächen auch, weil die haben ja alle eine unterschiedliche Vorstellung und auch Erwartung, ne? Oder eine andere Kultur ja auch, was sie da mitbringen.
Ja, absolut. Also das heißt, das, was sehr interessant war, war wirklich zu sehen, was passiert, wenn Menschen, die diese großen Fragen ans Leben in sich tragen und das wirklich auch quasi in die Welt bringen wollen, zusammenkommen und gleichzeitig so viele verschiedene Kulturen, so viele verschiedene Berufsrealitäten miteinander verbinden und es aber gleichzeitig eben diese geteilte Mission oder Vision gibt. Und das in Kombination damit eben wirklich von sehr, sehr einmaligen Menschen lernen zu dürfen, wie eben Marty Seligman oder Barbara Fredrickson. Das heißt also wirklich von denen, die zu den absoluten so Urvätern des Fachs gehören. Das war für mich schon eine sehr prägende Zeit.
Du hast ja die Erkenntnisse, Impulse aus der positiven Psychologie in den deutschsprachigen Raum mitgebracht. Du warst so einer der Ersten, die das professionalisiert hat, auch hier im deutschsprachigen Raum. Wie würdest du die Entwicklung gerade jetzt hier der positiven Psychologie, wie nimmst du die wahr? Wie ist so der Stellenwert, die Bedeutung? Wie nimmst du das wahr?
Als ich damals gestartet bin, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, also auch in der Zeit meines eigenen Psychologiestudiums und Mathematikstudiums damals noch, was schon ungefähr 20 Jahre her ist, da war es tatsächlich so, dass die positive Psychologie in Deutschland entweder kaum bekannt war, also als wissenschaftliches Fachgebiet, oder dass gerade auch so die deutsche Wissenschaftselite dann noch sehr kritisch drauf geschaut hat. Da war viel Unverständnis, da war viel auch die Idee, dass wenn man psychologische Forschung betreibt, vernünftige Forschung sich um so etwas kümmern muss wie Depression oder Ängste oder was läuft schief und wie können wir es besser machen. Und dass die Erforschung dessen, was macht Menschen im Besten aus, welche Rolle spielen positive Emotionen, was ist eigentlich Lebenssinn und wie können wir uns solchen Themen nähern, tatsächlich wissenschaftlich noch überhaupt keinen wirklichen Stellenwert hatten. Und das, was sich in den letzten quasi 2 Jahrzehnten entwickelt hat seitdem, war sowohl, dass die positive Psychologie im wissenschaftlichen Diskurs sehr viel mehr angekommen ist, auch in Nachbardisziplinen, zum Beispiel der Gesundheitspsychologie. Und auch, das war ja damals so, dass selbst solche großen Forschungseinrichtungen wie zum Beispiel die Max-Planck-Gesellschaft inzwischen Förderung betreiben innerhalb dieses Feldes. Und auch mit meiner Professur oder meiner Berufung damals immer wieder so Schallmauern durchbrochen wurden, quasi auch im internationalen Vergleich, dass wir jetzt hinterherziehen, dass es also wirklich zu einer anerkannten wissenschaftlichen Fachdisziplin wird, was sehr, sehr lange gebraucht hat.
Eine Schallmauer, die ja durchbrochen worden ist, dieses Jahr Premiere. Es gab die ersten graduierten Masterstudienabschlüsse sozusagen. Was ist das so für ein Gefühl für dich, die ja, wie du es ja gesagt hast, vor 10, 15 Jahren da irgendwie mal losgelegt hat und jetzt die ersten Abschlüsse sieht im Masterstudium?
Das war extrem berührend. Auch aus so einer Perspektive, dass ich denke, das Große, was wir wollen, zu sagen, was passiert, wenn wir Schule neu denken? Was passiert, wenn wir anfangen, Unternehmen als Lebensräume zu verstehen, die nicht nur marktwirtschaftlich erfolgreich sein wollen, sondern zu einem guten Leben für ihre Mitarbeitenden und die Menschen, die die Produkte kaufen oder um das Unternehmen drumherum sind. Also wenn wir uns wirklich versuchen, gemeinschaftlich dafür einzusetzen, dass dann tatsächlich etwas Neues entstehen kann. Und das ist etwas, was ja nicht auf den Schultern von Einzelnen liegen kann. Ja. Das braucht viele Menschen, die FachexpertInnen sind. Das braucht das Mithineingehen von Treibenden in der Politik. Das braucht verantwortungsvolle Führungskräfte, die das unterstützen. Und es ist natürlich einfach ein unglaublich schönes Gefühl zu sehen, wow, da sind jetzt einfach im deutschen Sprachraum plötzlich wirklich die ersten voll ausgebildeten Menschen, die das auch gesamtgesellschaftlich mit vorantreiben können.
Jetzt haben wir schon die ganze Zeit über positive Psychologie gesprochen. Und ich weiß, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen sich schon damit beschäftigt haben. Auch wir haben eine Podcast-Folge schon dazu gemacht, wo wir wirklich ins Detail gegangen sind, was es ausmacht, was es bedeutet. Magst du nur für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt vielleicht noch nicht sich so intensiv damit beschäftigt haben, wie grenzt sich positive Psychologie von der, ich sage jetzt mal, klassischen Psychologie ab? Was macht diese positive Psychologie so besonders?
Ich würde tatsächlich schon mal in Frage stellen, ob wir uns abgrenzen müssen. Aber ich würde sagen, die positive Psychologie ist ein Teilgebiet der Psychologie im Allgemeinen, die ja versucht, menschliches Erleben und Verhalten und Fühlen und Denken zu verstehen und auch, wie wir darauf Einfluss nehmen können. Und das, was wir machen, ist, dass wir wirklich einen Fokus haben auf das, was das gelingende oder gute Leben ausmacht. Das heißt, wir schauen weniger auf die Bekämpfung von Defiziten oder das Bekämpfen von sowas wie Psychopathologie, sondern unser Fokus ist wirklich die Frage, wie können Menschen proaktiv das eigene Leben gestalten in den unterschiedlichsten Kontexten und auch, wie können wir gut als Gesellschaft funktionieren miteinander. Und dabei gehören unglaublich viele Teildisziplinen oder Teilthemen zur positiven Psychologie, angefangen von solchen einfachen Fragen wie der nach positiver Emotion oder Zufriedenheit im Leben oder allgemein dem Thema Glück. Aber das geht auch bis hin in wirklich sehr komplexe und tiefe Themen wie die Frage nach dem Lebenssinn oder posttraumatischem Wachstum oder der Frage, wie wir uns selbst wieder Verbündeter innerlich sein können statt Feind.
Jetzt hast du schon das Thema Glück angesprochen. Oft ist ja, finde ich, in der Gesellschaft im Diskurs vielleicht auch die falsche Vorstellung, dass bei der positiven Psychologie es darum geht, jeden Tag irgendwie glücklich zu sein und jeden Tag positiv zu sein. Das ist ja nicht das, was ihr mit der positiven Psychologie irgendwie bezwecken wollt. Und du hast passend auf LinkedIn geschrieben, ich zitiere kurz, ein gutes Leben bedeutet nicht immer glücklich zu sein. Bei allem Leid ist das Leben ein Geschenk, es jeden Tag zu gestalten. Das ist die Kunst. Würdest du sagen, es ist gefährlich, wenn wir diesem Glück hinterherstreben und das so als oberstes Ziel für uns im Leben irgendwie feststellen?
Absolut. Und tatsächlich hat das auch wenig mit der positiven Psychologie zu tun, auch wenn das fälschlicherweise oft damit in Verbindung gebracht wird. Das heißt, wenn wir die Frage stellen nach einem guten Leben, dann gibt es eigentlich 3 so allgemeine Antworten, die immer wieder auftauchen. Nämlich einmal das, was so Eudaimonie ist. Das heißt, ein wirklich erfülltes Leben, in dem ich sinnhaft versuche, Leben zu gestalten und vielleicht einen Beitrag zu leisten. Dann gibt es schon auch Hedonismus, also die Frage nach dem Maximieren von Lust und dem Minimieren von Unlust. und dem dritten Aspekt eines psychologischen reichen Lebens. Das heißt, möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln und möglichst viel zu integrieren im Laufe eines Lebens. Und häufig denken wir, ein gutes Leben bedeutet immer glücklich sein, aber darin liegen zwei ganz große Fallstricke. Das erste ist nämlich tatsächlich, das kann gar nicht so sein, weil wir brauchen das Erleben von positiven und negativen Emotionen auch im Alltag, um uns zu steuern. Das ist ja nichts, was ein Selbstzweck ist, sondern etwas, was eine tiefe psychologische Relevanz hat, um uns selbst immer wieder in eine bestimmte Richtung zu lenken, um uns zu sagen, das ist ein guter Arbeitsplatz oder das eben nicht beispielsweise. Das heißt, das ist eher ein psychischer Mechanismus, der uns sagt, wo ist der richtige Weg und vielleicht der falsche. Und es kann, niemand ist immer auf dem richtigen Weg, das kann auch so nicht sein. Und das Zweite ist, dass man wirklich auch in der Forschung gezeigt hat, dass Menschen, die danach streben, immer glücklich zu sein und das auch nach außen darstellen und für die sozusagen ein schlechter Tag ist ein Tag, an dem ich unglücklich war, dass sie tatsächlich im Schnitt deutlich unglücklicher sind als Menschen, die das Leben als Geschenk verstehen und versuchen, es zu leben mit all den Herausforderungen, die eben auch dazu gehören.
Was würdest du denn dann sagen, was so sehr vereinfacht jetzt natürlich, weil ich glaube, es ist schwierig, das in einem Satz zu formulieren, aber was würdest du sagen, was ist erstrebenswert? Also was sollten wir lieber als Ziel verfolgen? Ist es überhaupt ratsam, ein Ziel zu haben? Oder worum geht's? Also vielleicht magst du das nochmal so kurz ausführen, so um den Zuhörern und Zuhörern so mitzugeben, wenn Glück nicht das ist, wonach wir streben sollten. Was ist denn so dieses andere? Ist es diese Potenzialentfaltung? Das ist ja auch so ein schöner Begriff, der immer wieder benutzt wird in der positiven Psychologie. Worum geht's?
Das, worum es geht, ist eine Antwort zu finden auf die Frage, was mir oder was dir wirklich wichtig ist im Leben. Und wirklich sich zu hinterfragen, ob das, was wir manchmal so alle treiben, wenn wir uns auf Social-Media-Kanälen rumtreiben oder wenn wir versuchen, nach außen etwas darzustellen, ob das die Antwort auf die Frage ist, was ist mir wirklich wichtig? Und wenn ich eine Antwort gefunden habe darauf, was mir wirklich wichtig ist, mein Leben danach auszurichten.
Was ist dir wichtig?
Ich würde sagen, zwei Dinge. Das eine, was mir wirklich wichtig ist, ist, dass wir als Gesellschaft und als Menschheit wieder in mehr Miteinander finden. Dass wir wegkommen von höher, schneller, weiter, Konkurrenz, Wettbewerb und dem ewigen Wachstum hin zu, was würde passieren, wenn wir wirklich füreinander da sind und wenn wir das lernen oder wieder lernen. Also das ist für mich ein ganz großes Thema und auch etwas, was ich sehr mit der positiven Psychologie und damit verbinde. Und was mir sonst persönlich wirklich wichtig ist, sind die Menschen in meinem Leben, die einen großen Unterschied machen. Also meine Familie, mein unglaublich tolles Team, die wunderbaren Menschen, die ich kennenlernen durfte. Und dafür genug Zeit zu finden.
Wir hatten Bodo Jansen jetzt im Podcast und da ist bei mir hängen geblieben, statt miteinander wieder füreinander sogar da zu sein. Und das fand ich noch irgendwie so ein bisschen stärker von den Wörtern, weil wir oft immer versuchen, dieses Miteinander. Aber wenn wir mal drüber nachdenken, was es wäre, wenn wir füreinander, sowohl in den Unternehmen als auch in der Gesellschaft, das hat ja nochmal einen ganz anderen Bezug und eine ganz andere Stärke. Das war so das, was ich noch mitgenommen hatte aus dem Gespräch mit Bodo Jansen. Judith, jetzt ist es ja in unserem Leben oftmals so, dass wir schon hin und wieder eine Krise erleben. Das kann eine persönliche Krise, persönliche Schicksalsschläge sein. Das kann der Frust oder das Leid im Unternehmen sein. Momentan leider sehr, sehr hoch bei vielen Menschen, dass sie frustriert sind. Das kann aber auch sein, wenn wir in die Medien schauen, den Fernseher anmachen, das Radio anmachen, dass momentan unser Weltbild irgendwie zerstört wird, weil wir überall Kriege sehen. Wir sehen dort Konflikte, dort. Das macht ja was mit uns Menschen. Also viele Menschen haben es ja nicht einfach, die Tage. Was würdest du sagen, was braucht es, um halbwegs gut durch diese Phasen zu kommen? Was sagt deine Forschung, deine Arbeit? Wie können wir damit besser umgehen?
Das Erste ist vielleicht, dass jeder, der jetzt das Gefühl hat, oh, im Moment nehmen die Auseinandersetzungen und Konflikte und Kriege so massiv zu und das ist alles viel schlimmer als früher, zu wissen, dass das eine Illusion ist. Und dass es eben tatsächlich so ist, wenn wir uns die Daten anschauen, also allein der letzten 100 Jahre und fragen, wie viel Menschen sind durch die Hand anderer gestorben, wie viel kriegerische Auseinandersetzungen gab es und so weiter, dass die Realdaten im wissenschaftlichen Vergleich zeigen, wir sind eigentlich als Gesellschaft und als Menschheit immer friedfertiger geworden. Natürlich mit Ups und Downs. Aber das, was wir jetzt sehen und dass wir das so viel mehr wahrnehmen, ist nicht Ausdruck einer Zunahme von Gewalt, sondern ist Ausdruck einer Zunahme von medialer Erreichbarkeit. Also ich werde nie vergessen, wie als die Konfliktlage in der Ukraine losging, wie auf LinkedIn, also wirklich einem Business-Netzwerk, plötzlich Videos gepostet wurden von Menschen vor Ort, die eben unmittelbar die Zerstörung und das Leid gezeigt haben und das quasi wirklich vollkommen ungefiltert. Und früher war es so, also als ich klein war, schon lange her, da war es eben wirklich so, da gab es abends die 20 Uhr Nachrichten. Und wenn es Auseinandersetzungen gab, dann hat man zwischen 20 Uhr und 20.15 Uhr davon erfahren. Und danach ging meistens das Vorabendprogramm oder das Abendprogramm weiter. Heute ist es so, dass jeder, der ein Handy hat, egal in welchem Kanal ich quasi unterwegs bin, damit dauerkonfrontiert wird und es auch gar keine Filter mehr gibt, weil es eben nicht so ist, dass das durch Redaktion geht und so weiter, sondern ganz häufig einfach unmittelbar uns erreicht. Und darauf ist unsere Psyche nicht ausgelegt. Und das macht natürlich das Bild von, oh Gott, diese ganze Gewalt und der Krieg ist viel schlimmer geworden. In Wirklichkeit ist es aber so, dass sich vor allem unsere Perzeption dessen verändert hat. Das heißt, ein erster Schritt dafür, um wieder mehr in der Realität anzukommen, ist tatsächlich genau den Konsum solcher Medien einzuschränken. Du hast vorhin, als wir das Vorgespräch hatten, schon mal kurz drüber gesprochen, diese Frage, wie viel digitalen Medienkonsum setze ich mich eigentlich aus und welchen Medien setze ich mich eigentlich aus? Und das ist der erste Schritt, weil dann die Frage ist, wenn ich mir jetzt meinen Alltag anschaue, vielleicht gerade hier im deutschsprachigen Raum, wo wir gemeinschaftlich sehr privilegiert leben, wo die meisten von uns ein regelmäßiges Einkommen haben, ein Dach über dem Kopf. Wie geht es mir tatsächlich hier?
Jetzt erleben wir ja aber trotzdem auch mal persönlich eine Krise, einen Schicksalsschlag oder sei es auch nur der Liebeskummer oder andere. Und oft hören wir ja dann immer von außen, jede Krise ist auch eine Chance. Ich hatte mir ein paar Sachen hier aufgeschrieben. Jede Krise ist auch eine Chance. Am Ende wird alles gut. Nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Nietzsche hat ja schon gesagt, was uns nicht umbringt, macht uns nur stärker. Das ist, glaube ich, das häufigste Zitat wahrscheinlich, was dir entgegenkommt. Wie hilfreich ist es, solche Sätze zu hören oder auch anderen Menschen zu geben, wenn wir merken, die gehen gerade so eine Krise? Was würdest du sagen? Ist es sinnvoll?
Vieles davon stimmt und nichts ist davon hilfreich, wenn ich das unmittelbar in einer Krisensituation gesagt bekomme. Also vielleicht so zur Einordnung. Ich finde es sehr hilfreich, das Leben als Sinuskurve zu verstehen. Das heißt, zu verstehen, dass es Höhepunkte gibt, in denen ich wirklich das Gefühl habe, ich bin ganz ich, das Leben ist gut zu mir und ich bin quasi gerade auf so einem Höhepunkt und dass es natürlich auch die Tiefpunkte gibt, in denen es das Gefühl macht von, das ist das Ende. Und wie in jeder Sinuskurve ist es sehr wahrscheinlich, dass nach einem Tiefpunkt wieder eine Aufwärtsbewegung folgt. Das heißt, ja, es ist gar nicht falsch zu sagen, am Ende wird es vermutlich besser sein als jetzt. Wenn ich unten angekommen bin, dann gibt es nur noch einen Weg. Und gleichzeitig ist das in keiner Art und Weise hilfreich, wenn ich das Menschen suggeriere, die gerade an dieser Stelle sind. Das heißt, was dort hilfreich ist, an allererster Stelle, und das ist Wissenschaft, die ist schon, weiß nicht, 50 Jahre alt und immer wieder repliziert worden, ist vor allem dieses Füreinander-Dasein. Das heißt, dass ich merke, ich bin nicht allein, auch wenn dramatische Dinge in diesem Leben passieren. Da sind Menschen, die an meiner Seite stehen und das können Profis sein. Aber viel häufiger ist das der beste Kumpel, der abends sagt, so, du und ich, wir gehen jetzt ein Bier trinken, weil die Welt geht unter, aber die Bar ist noch da. Also wirklich zu wissen, da sind Menschen, die einfach wie der Fels in der Brandung an meiner Seite bleiben und sagen, ich bin da, was auch immer passiert in dieser Sinuskurve.
Meine Lieben, es folgt ein kurzer Hinweis in eigener Sache, denn am 14. März erscheint mein erstes eigenes Buch mit dem Titel Arbeitslust statt Frust. Denn immer mehr Menschen erleben mehr Frust als Lust am Arbeitsplatz. Damit soll jetzt aber Schluss sein. Im Buch zeige ich, an welchen Stellschrauben wir drehen können, um bessere Arbeitsumgebungen zu schaffen, die Zusammenarbeit positiver zu gestalten und auch die Performance aller nachhaltig zu steigern. Daher findest du im Buch zahlreiche spannende wissenschaftliche Erkenntnisse, die weit über diesen Podcast hinausgehen. Du findest motivierende Best-Practice-Beispiele namhafter Unternehmen wie Netflix, SAP, 3M, Microsoft und viele weitere. Und du findest konkrete Quick Wins für Mitarbeitende, Führungskräfte und Unternehmen. Und das Beste, dafür ist überhaupt gar keine radikale Veränderung nötig, denn vielmehr lautet das Motto, mach nicht mehr, mach es einfach anders.
In diesem Buch steckt so viel Recherchearbeit, so viel Liebe ins Detail und so viele persönliche Erfahrungen. Deswegen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du das Buchprojekt auf deine Art und Weise unterstützt. Du kannst das Buch teilen oder auch ab jetzt auf allen möglichen Online-Shops oder sogar in deinem Buchladen um die Ecke vorbestellen. Arbeitslust statt Frust. Gemeinsam zu mehr Wertschätzung, Verbundenheit und Produktivität. Ein Link findest du in den Shownotes und nun zurück zum Gespräch.
Solche Beziehungen helfen uns, oder? Ich hatte jetzt in der Recherche zu meinem Buch mich viel mit der Social Baseline-Theorie auseinandergesetzt, wo ja sogar Menschen in Gehirnscanner geschickt worden sind. Sie wurden dann einem Stress ausgesetzt, einem Elektroschock. Und es machte dann einen Unterschied, ob ein Mensch mit im Raum war und die Hand gehalten hat oder nicht. Also würdest du sagen, Beziehungen haben da einen, oder generell der soziale Kontakt haben eine große Bedeutung, um mit solchen Schicksalsschlägen, Krisen besser umzugehen?
Die haben tatsächlich die zentralste Bedeutung, die man sich vorstellen kann. Also es gibt keinen. Unter all den verschiedenen Faktoren, die wir wissen, die einen Einfluss nehmen auf die Verarbeitung von Krisen, wie die Frage von, sind da Menschen füreinander da? Und vor allem, was sehr interessant ist, habe ich subjektiv das Erleben, dass das so ist. Das heißt, entscheidender als die Frage, oh, du bist doch jemand, der hat 50 Freunde, da sind schon Menschen da, ist die Frage, ob ich für mich das Gefühl habe, ich bin nicht allein, da geht jemand mit mir. Und man hat das in beide Richtungen gezeigt. Das eine, was du sagst, ne, wenn Menschen da sind, können wir diese positiven Effekte sehen. Aber wir sehen auch, dass zum Beispiel so etwas wie das Erleben von Einsamkeit wirklich akut lebenszeitverkürzend auf Menschen wirkt. Und dass, wenn ich einsam bin und dann quasi furchtbare Sachen passieren oder solche Krisen passieren, dass sie viel drastischere Auswirkungen auf uns haben. Und das hat wirklich evolutionsbiologische Hintergründe, dieser Mechanismus. Und der ist eigentlich der zentralste zu verstehen.
Du hattest eben die Sinuskurve angesprochen, dass ja nach jedem Tief auch wieder ein Hoch kommt. Jetzt gibt es aber auch Menschen, die rutschen in so eine Hilflosigkeit. Also die bekommen einmal ein negatives Schicksalereignis, dann mal wieder und wieder. Und irgendwann haben sie so diese Einstellung, egal was ich mache, ne, es wird nicht positiv. Also die so eine Art Hilflosigkeit haben. Was würdest du diesen Menschen raten, um diese Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, positiv aus dieser Sinuskurve, aus diesem Tiefpunkt wieder hochzukommen? Wir haben jetzt angesprochen, die sozialen Beziehungen können helfen. Gibt es da noch etwas, was du raten würdest?
Es gibt noch zwei weitere, also gerade für den Fall, den du beschreibst, zwei weitere sehr, sehr wirksame Dinge. Das eine ist tatsächlich die Rolle positiver Emotionen. Und ich weiß, das klingt furchtbar kontraintuitiv zu sagen, unterm absoluten Tiefpunkt wäre das Beste Momente der Positivität. Der Grund, weswegen das so ist, ist, dass wenn wir in einem Zustand positiver Emotionen sind, wir anders denken und handeln. Das heißt, plötzlich gehen die Scheuklappen ab, wir können ein bisschen mehr sehen, wo vielleicht der Weg lang gehen könnte. Wir sind anders in der Lage zu interagieren. Und diese positiven Emotionen, das muss kein großes Lebensglück sein. Das kann der Latte Macchiato in der Sonne sein. Das kann die Umarmung von einem Menschen sein, der mir wichtig ist. Das kann sein, dass ich mir ein Fotoalbum anschaue oder Katzenvideos, was auch immer hilft in solchen Situationen.
Oder die Lach-Yoga-Videos, um ins künstliche Lachen zu kommen.
Ja, und das nicht leichtfertig zu nehmen, sondern wirklich zu wissen, Mikromomente der Positivität ermöglichen gerade in schweren Zeiten, dass ich quasi diesen Richtungswechsel schaffe, von dem du sprichst. Und bei den Mikromomenten bleibe ich auch gleich bei dem dritten, was jenseits von Beziehung und dieser Rolle von positiven Emotionen eine große Rolle spielen kann, nämlich sich ganz kleine Ziele zu setzen, sie zu verfolgen und zu merken, ich kann. Ich finde dazu eine der schönsten Geschichten, die mal erzählt wurde von Dan Tomasulo, einem amerikanischen Hoffnungsforscher, der auch Psychotherapeut ist und der gesagt hat, er hatte jemanden, der war so schwer in der Depression, nichts ging und der kam irgendwann in die Therapie und hatte so Plasteteller dabei, so Partyteller, wie man sie so, also wir ja noch früher. Papier, früher, genau, als das noch gab. Dann hatte er gesagt, oh toll, sie werfen eine Party. Woraufhin seine Patientin sagte, nein, nein, ich kann keine Teller mehr abwaschen. Das türmt sich alles zu Hause und damit ich noch was habe, wovon ich essen kann, weil nichts mehr geht, deswegen habe ich mir diese Teller gekauft. Und dann hat er mit dieser Patientin gemeinsam überlegt und gesagt, wir haben ein Ziel bis zur nächsten Stunde. Wenn wir uns in einer Woche sehen, haben sie einen Teller abgewaschen. Und eine Woche später kam diese Patientin wieder und sagte, ich habe diesen einen Teller abgewaschen. Und dann wusste ich, dass es geht und habe einen zweiten Teller abgewaschen. Und irgendwann hatte ich wieder eine Küche. Und das fand ich eine sehr eindrückliche und berührende Geschichte, dafür zu sagen, ganz häufig, wenn wir so an diesem Tiefpunkt der Sinuskurve angekommen sind, haben wir das Gefühl, ich kann gar nichts mehr bewegen, weil wir diese großen, viel zu großen Ziele setzen. Zu wissen, was wirklich hilft, ist zu sagen, kleine Schritte und einen Schritt und den bewusst zu gehen.
Was auch helfen könnte, und da gehe ich jetzt auf Martin Seligman, mit dem du dich ja sehr intensiv beschäftigt hast, ist ja auch Hoffnung beziehungsweise Zuversicht, weil, kurzer Hintergrund für die Zuhörer und Zuhörerinnen, lange Zeit galt ja die Theorie der erlernten Hilflosigkeit, bis 2016 Martin Seligman erkannt hat, es ist wahrscheinlich doch eher ein biologischer Prozess, der völlig automatisch stattfindet. Aber rauskommen wir mit Hoffnung und mit Zuversicht. Das hört sich jetzt in meinem Kopf erstmal einfach an. Sei doch hoffnungsvoll, sei doch zuversichtlich. Hast du dich damit ein bisschen intensiver beschäftigt, wie wir diese Hoffnung, wie wir diese Zuversicht wiederbekommen?
Absolut. Weswegen brauchen wir das überhaupt? Ich fange vielleicht da an. Weil wir könnten ja unser Leben quasi ohne Zuversicht oder Optimismus leben. Und das, was aber wichtig ist und ganz wichtig ist zu verstehen, auch in Krisenzeiten, wenn wir uns jetzt sowas anschauen wie globale Erwärmung und denken, es ist alles viel zu spät, ist, dass davon, ob wir eine positive Zukunft für möglich halten, unser Verhalten abhängt. Das heißt, nur solange wir denken, es ist möglich, dass auch noch die Generation nach unseren Enkelkindern auf diesem Planeten leben kann, nur dann lohnt es sich loszugehen, nur dann machen wir uns auf den Weg. Wir müssen also für möglich halten, dass das Gute kommen kann, dafür, um selbstwirksam zu sein und zu sagen, okay, ich bin motiviert, einen Unterschied zu machen. Weil wenn ich davon ausgehe, ist es sowieso alles viel zu spät, dann kann ich mich auch im Wohnzimmer auf die Couch setzen. Das ist quasi das Erste, was wichtig ist zu verstehen. Auch wenn wir immer wieder so betonen, zu sagen, ja, Hoffnung stärken, Optimismus stärken, weil das die Zugkraft in die Zukunft ist. Und Wege dahin gibt es verschiedene. Vielleicht einige der hilfreichsten oder dem, was auch quasi Martin Seligman ja sehr stark in den Vordergrund gerückt hat. Das erste ist, wir müssen Erfahrungen schaffen, in denen wir merken, dass wir einen positiven Unterschied machen können. Also ähnlich wie mit dieser Selbstwirksamkeitsproblematik quasi. Ne? Ich tue etwas und merke, das macht einen Unterschied. Ich stelle mich ans Spülbecken und dieser eine Teller. Und das macht mich hoffnungsvoller, weil ich diese kleinen Erfolgserlebnisse habe. Das heißt, etwas, was sehr helfen kann, dabei Hoffnung und Optimismus aufzubauen, ist, sich kleine Erfolgserlebnisse zu verschaffen, die dann immer größer werden können, weil ich merke, ja, ich kann, ja, ich kann und das funktioniert. Das Zweite, was hilfreich ist, wenn ich mehr Zuversicht und Optimismus stärken möchte, ist tatsächlich auch eine Methode, die Marty entwickelt hat, auch im Rahmen des Resiliency Programs. Die heißt in der positiven Psychologie P2P. Und was man dort macht, ist, dass man sich quasi sowohl den schlimmstmöglichen als auch den bestmöglichen und auch den wahrscheinlichsten Fall der Zukunft ausmalt. Also wirklich mal hingehe zu sagen, was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte und was können wir eigentlich tun, um das zu vermeiden, aber auch hinzugehen und zu fragen, was wäre das Beste und was kann ich heute dazu beitragen, dass das Beste möglich wird. Und dann merkt man, dass sich wirklich etwas in Richtung einer positiven Weltsicht in Bezug auf die Zukunft verändern kann.
Hast du das Gefühl, dass auch helfen würde, so eine Art Ziel zu haben, weil ich habe oft das Gefühl, wenn ich mit Menschen spreche, auch wenn ich mich selbst reflektiere, dass es oft manchmal auch Tage gibt, wo man einfach nicht weiß, was ist denn überhaupt das, was du auch ganz am Anfang ja gesagt hast? Was ist wirklich das, was ich ja in meinem Leben erreichen möchte oder was mir wichtig ist? Dass viele Menschen, dass die gar nicht wissen, was denen wichtig ist, weil wir zu sehr gerade in diesem Außen sind, wir sind zu sehr mit digitalen Medien beschäftigt, wir sind zu sehr mit anderen Sachen beschäftigt und zu wenig mit uns? Oder wie nimmst du das wahr?
Wir sind vor allem zu wenig mit den richtigen Fragen beschäftigt. Also ich glaube, mit uns sind wir viel beschäftigt und manchmal zu viel. Ja, und das, worum es eigentlich wieder geht, ja, ist Kontakt aufzunehmen zu den großen Fragen, also zu dem, was ist mir wirklich wichtig und was von dem, was ich im Leben tue, wie ich meine Woche plane, was der morgige Tag bringt, trägt eigentlich dazu bei, zu dem, was mir wirklich wichtig ist. Wo setze ich die richtigen Prioritäten und was zahlt davon auch ab? Und du hast mich vorhin gefragt, was ist mir wichtig im Leben? Und ich habe so das große, also was mein persönliches Sinnthema ist und meine Familie geteilt. Und tatsächlich ist eben die Frage an einen guten Tag, hat beides Platz? Bin ich als Mutter eines Grundschulkindes mit so viel Verpflichtung im Arbeitskontext, bin ich eigentlich an meinem nächsten Tag so aufgestellt, dass alles das, was mir wirklich wichtig ist, einen Platz darin hat? Und habe ich meinen Tag entsprechend geplant? Und häufig ist es so, und das erlebe ich auch in der Klientenarbeit, dass wir nicht mehr unser Leben leben, sondern unser Leben lebt uns. Und dahin zu finden, dass ich das wieder ändern kann und das zu planen und das auch wirklich in die Hand zu nehmen, das ist die Aufgabe.
Ich musste kurz drüber nachdenken. Du hast es gesehen, das Leben lebt uns. Bedeutet, dass wir nicht aktiv sind, dass wir uns von außen, von Ereignissen, von Reizen uns eher beeinflussen lassen und nicht selbst irgendwie aktiv etwas beeinflussen. Habe ich das richtig verstanden oder?
Tatsächlich, also das ist ein Satz, den denke ich immer wieder, wenn ich vielen Menschen im Alltag zuschaue und auch manchmal, wenn ich mir selber zuschaue. Ne, quasi, es werden viele Anforderungen an uns gestellt, sowohl beruflich als auch privat. Wir sind alle ständig verknüpft mit Medien, die in der Attention Economy einen großen Teil ihres Geldes darauf verwenden, dafür zu sorgen, dass unsere Augen nach Möglichkeit auf digitale Bildschirme geklebt sind und nicht etwa in der Natur oder da draußen oder an die Menschen, die uns wirklich wichtig sind. Und die Frage, wann, also hier ein Test, hier ein Selbsttest für zu Hause, ne, einfach mal den Plan für den morgigen Tag vorzunehmen und das, ne, was mache ich wann und warum und sich die Frage zu stellen, wie viel davon habe ich selber so gestaltet, wie viel davon habe ich überhaupt bewusst so gestaltet oder wahrgenommen und wie viel davon sind Reaktionen auf etwas. Und für die allermeisten von uns stimmt, dass das, was da in unseren Kalendern steht und das, was wir jenseits unserer Kalender leben, ne, wenn wir am S-Bahnhof automatisiert das Handy aus der Tasche ziehen, weil die S-Bahn erst in 2 Minuten kommt, ne, dass es keine bewusste Entscheidung ist, was kann ich mit diesen 2 Minuten anstellen, sondern dass wir eigentlich auf Autopilot äußeren Reizen hinterherrennen. Und das hat ganz viel mit Glück oder Unglück im Leben zu tun und auch viel damit zu tun, dass wir manchmal am Ende des Tages das Gefühl haben, eigentlich leer zu sein, weil es gar nicht um das ging, was für uns wirklich entscheidend ist.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was können wir als individuelle Person machen in solchen Phasen? Wie können wir mit positiver Psychologie vielleicht einen weiteren Schritt zum gelingenden Leben tätigen? Jetzt können wir die positive Psychologie ja nicht nur auf Menschen beziehen, sondern auch auf Organisationen, auf Unternehmen. Und wenn wir da einen Blick drauf werfen, auf die Unternehmen, ich glaube, alle machen gerade irgendwelche Transformationen durch, irgendwelche Veränderungen. Ich glaube, du wirst mir recht geben, dass wir in einer Welt leben, die völlig ungewiss ist. Also wir wissen vielleicht nicht, was in einem Jahr ist, was in ein paar Monaten ist, wie noch vielleicht vor 10 Jahren, wo man die nächsten 3 Jahre besser planen konnte. Viele Menschen beunruhigt das in den Unternehmen. KI, die ganzen technologischen Medien, die jetzt so kommen, was passiert mit meinem Job und so. Also viele sind ja auch ein bisschen verunsichert. Was können jetzt Unternehmen tun oder wie können wir im Unternehmenskontext, dass wir wieder mit mehr Freude, mit mehr Lust auf diese Veränderungen schauen? Oder ist es völlig normal, dass wir so verunsichert sind? Oder wie würdest du sagen, wie können wir diesen Blick so ein bisschen wieder mehr dieses, lasst uns doch mit Freude auf KI und all diese Prozesse schauen. Wie können wir das für uns am besten nutzen? Was braucht es jetzt?
Ich glaube, im ersten Schritt ist quasi das, was du gerade auch als Frage formuliert hast, Teil der Antwort. Nämlich, dass es erstmal absolut normal ist, dem Ungewissen gegenüber vorsichtig zu sein. Das hat auch evolutionspsychologische Hintergründe, denn die Vorfahren, die gedacht haben, oh, eine dunkle Höhle, aus der komische Geräusche kommen, ich gehe mal rein, das lacht mich an und macht mich fröhlich, haben mit hoher Wahrscheinlichkeit ihre Gene nicht weitergeben können an uns. Das heißt also, tatsächlich ist so etwas wie Ungewissheit angstauslösend. Und das ist okay, dass das so ist. Das, was wichtig ist und was natürlich auch gerade ein kritischer Punkt für viele Unternehmen ist, ist zu verstehen, dass es Raum braucht dafür, dass diese Unsicherheit auch sein dürfen, dass die auch benannt werden dürfen und dass sie gleichzeitig nicht die Führung übernehmen, weil wenn wir sehr unsicher sind, dann handeln wir im Allgemeinen erstmal nicht. Wir gehen nicht in die Höhle, aus gutem Grund. Das bedeutet aber natürlich auch, dass wir in Zeiten, in denen nicht mehr unser Leben davon abhängt, sondern in denen wir eigentlich einen proaktiven Umgang mit neuen Herausforderungen finden müssen, dass ein Mechanismus ist, der uns zum Teil blockieren kann. Und das, was jetzt hilfreich ist, ist sowohl über diese Ängste nicht einfach hinwegzugehen. Ich erlebe das als den häufigsten unternehmerischen Fehler, dass man sagt, embrace change. So, das ist ein großartiges Wort, aber es hat keine psychologische Wahrheit. Weil tatsächlich, ne, das wäre halt wirklich, als wenn unsere Vorfahren damals in die Höhle gegangen wären, um zu gucken, ob es ein leuchtender Stern oder ein Säbelzahntiger ist. Das macht keinen Sinn. Ne, das, was wichtig ist, ist wahrzunehmen, ja, Das verunsichert und das ist okay, dass das so ist. Und dann zu gucken, was schenkt uns so viel Stabilität und Vertrauen in die Zukunft, auch auf Grundlage unserer Erfahrung, dass wir schon immer mit Veränderung umgehen müssten. Jetzt kommen sie schneller und sind manchmal, fühlen sich größer an. Aber Veränderung, also Industrialisierung, damit haben wir auch schon seit vielen, vielen hundert Jahren zu tun. Das nennt sich Evolution oder Fortschritt. Und das wollen wir ja eigentlich auch. Das heißt also wirklich zu schauen, wie können wir beides tun? Wie können wir für die Unsicherheiten da sein? Und wie können wir gleichzeitig immer wieder Sicherheit stabilisieren dafür, dass wir mit mehr Zuversicht in die Zukunft schauen können?
Ja, das ist ja so eine Art Raum zu schaffen, ne? So ein Raum für Mitarbeitende. Das können wir ja auch selbst als Mitarbeitende für unsere Kollegin oder auch als Führungskraft einen Raum zu schaffen. Schöner Fachbegriff ist ja auch immer psychologische Sicherheit, aber so eine Art Raum zu schaffen, wo es in Ordnung ist, darüber zu sprechen, wo es in Ordnung ist, ängstlich zu sein, aber trotzdem ja vielleicht auch so eine Art Halt irgendwie zu haben, wo es heißt, ne, wir sind gemeinsam hier, wir sind füreinander da und egal was kommt, wir haben uns, also dieses Gefühl der Sicherheit, würdest du sagen, ne, das ist, glaube ich, entscheidend.
Absolut. Und da hast du gleich den wichtigsten Fachbegriff dafür auch fallen lassen, ne? Dieses Thema der psychologischen Sicherheit, was ja unterschiedliche Aspekte umfasst. Das heißt, genau dieses Füreinander zu wissen, und da draußen geht die Welt unter, aber wir als Team, als Organisation, als Unternehmen, wir halten zusammen und wir tragen. Und nicht bei dem ersten Moment von, oh, da könnten Arbeitsplätze vielleicht zu viel sein oder so, zu sagen, ja, wir entlassen. Was ich schon erlebt habe, ne, sondern wirklich zu sagen, okay, wir sind füreinander da und versuchen mit dieser Situation einen Umgang zu finden. Und dann, und das ist dieser zweite wichtige Aspekt von psychologischer Sicherheit, Veränderung bedeuten, wir müssen Sachen neu denken, ausprobieren und das wird für mehr Fehler sorgen als in lang etablierten bekannten Systemen. Und diese Fehlerkultur, die ja auch in psychologischer Sicherheit mit drin hängt, ist da sehr entscheidend, nämlich zu sagen, lasst uns wild probieren, wie wir mit der KI umgehen können, sodass sie Freund ist und nicht Feind. Und es werden Fehler passieren und wir werden diese Fehler feiern, weil wir wissen, wir haben Sachen probiert und haben eben nicht einfach festgefroren vor der Höhle gestanden und sind jetzt gar nicht mehr in irgendeine Richtung gelaufen.
Was da helfen könnte, wäre ja auch, jetzt kommen wieder viele Fachbegriffe, aber in der Psychologie ist das ja, oder momentan habe ich so das Gefühl, ein sehr starker Begriff, das Growth Mindset. Wie stehst du dazu? Weil, ne, es wird in der Psychologie zwischen Growth Mindset und Fixed Mindset unterschieden. Fixed Mindset, die sagen, ich kann meine Fähigkeiten nicht weiter ausbauen und, ne, wir sind irgendwie gefangen, wir lernen nicht aus Fehlern, sondern, ne, das ist eher wie ein Scheitern. Growth Mindset ist ja eher, ne, wir sehen es als Chance, wir wollen uns weiterbilden, Fähigkeiten sind erlernbar. Wie blickst du auf dieses Thema? Können wir dieses Mindset entwickeln?
Das ist eine Gretchenfrage, ganz ehrlich. Also, ne, die Fixed- und Growth-Mindset-Forschung, die kommt ja tatsächlich gar nicht aus dem Unternehmenskontext, wo sie jetzt eine große Rolle spielt, immer mehr, sondern aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Das heißt, dass man gesehen hat, es gibt Kinder, die sagen eben, ich bin schlecht in Mathe, wenn sie eine schlechte Note bekommen. Und es gibt Kinder, die sagen, ich habe offensichtlich zu wenig geübt. Und dass das zu unterschiedlichen Auswirkungen führt, weil die einen sagen natürlich, Gott, ich bin schlecht in Mathe, ich muss das irgendwie durchstehen, das wird aber nie anders werden, während die anderen eben losgehen und versuchen, für sich einen Unterschied zu machen. Das ist das, was man weiß. Und man weiß auch, dass es Einflussfaktoren gibt, zum Beispiel alleine zu wissen, dass so etwas wie das Gehirn formbar ist, dass es Neuroplastizität gibt und dass sich so etwas wie mathematische Fähigkeit eben wirklich entwickeln kann. Also nur dieses Wissen macht schon eine Verschiebung von der Richtung des Fixed Mindsets hin zu mehr Growth Mindset. Und gleichzeitig erlebe ich gerade, dass gerade im Unternehmenskontext auch manchmal sehr gesagt wird, so Growth Mindset und da müsst ihr jetzt hin. Und dass das häufig an dem vorbeigeht, worum es da eigentlich geht. Nämlich wirklich dieser Frage von, ich bin verunsichert. Ich bin vielleicht 60, ich stehe eher am Ende meines beruflichen Arbeitslebens und mich jetzt mit so etwas wie der KI auseinanderzusetzen, die ich am Computer nicht mehr unterscheiden kann von einem Menschen. Und der Frage dessen, wird das eigentlich meinen Arbeitsplatz kosten? Das sind einfach wirklich sehr existenzielle und ja auch sinnvolle Überlegungen, die dahinter stehen. Und dann zu sagen, alles, was du brauchst, ist die richtige Haltung. Das geht in meiner Ansicht einfach auch am Leben und am menschlichen Erleben vorbei.
Ein häufigster Kündigungsgrund in Unternehmen ist fehlende Wertschätzung. Und ich glaube, da geben uns die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt auch die Bestätigung, dass wir oft nicht das Gefühl haben, wertgeschätzt zu werden, gesehen zu werden. Ist ja, Wertschätzung ist ja ein großer Teil, glaube ich, der positiven Psychologie. Wie gelingt es uns, auf eine gute, authentische Art andere Menschen wertzuschätzen?
Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten für Wertschätzung. Und ich würde gerne zwei in den Mittelpunkt rücken, die hier einfach vielleicht von besonderer Bedeutung sein können. Das eine ist tatsächlich, Wertschätzung nicht zu verstehen als immer wieder den Ausdruck von positivem Feedback, sondern als eine Brille, die ich aufsetze. Das heißt, wenn ich jeden Tag mit der Frage, ne, durch mein Unternehmen gehe oder durch mein Team, was ist hier gerade das Gute an dem, was der Mitarbeitende leistet oder an dem, wer der Mitarbeitende ist, dann ist diese Brille extrem hilfreich, damit erstmal innerhalb der Führungskraft was zu verändern. Weil Wertschätzung beginnt nicht in dem Interaktionsmoment, ne, zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden oder auch zwischeneinander, sondern tatsächlich in dem, sehe ich, was du da tust, sehe ich, wozu du beiträgst. Und es gibt einen sehr schönen Spruch von Kim Cameron, dem Gründervater des Positive Leadership Ansatzes, der hat gesagt, es sollte innerhalb von Unternehmen niemals ein einzelner Tag vergehen, in dem ich nicht eine andere Person positiv bloßstelle. Das bedeutet also, das ist schon die große Form, ne, das bedeutet also, dass ich nicht nur zu meinen Mitarbeitenden gehe und sage, das hat mir so geholfen, dass du gestern diese Präsentation fertig gemacht hast, weil dadurch hatte ich keine Nachtschicht, sondern die Möglichkeit, heute reinzugehen. Sondern wenn man das tut in einem Kreis, wo andere für diese Person relevante Personen dabei sind. Also zum Beispiel andere Teammitglieder, andere Führungskräfte. Das heißt also, eine der stärksten Formen von Wertschätzung ist nicht nur, ich nehme das in mir wahr, das ist Schritt 1. Schritt 2 wäre, ne, ich drücke das zwischen uns aus. Aber Schritt 3 wäre eigentlich, wenn deine Frau dabei ist, oder jemand anders, der wichtig ist, für dich zu sagen, es war wirklich krass, was du gestern geleistet hast und es gibt Zeugen dafür. Das ist quasi so dieser eine Strang von Wertschätzung. Der zweite, den ich gerne in den Mittelpunkt rücken möchte, der ist sehr frisch von Marty Seligman selbst, der ja dieses ganz berühmte PERMA-Modell aufgestellt hat mit den Säulen für ein gelingendes Leben und eine davon heißt der Meaning für Sinn. Und er hat gesagt, wenn er heute nochmal gefragt werden würde, dann würde er dieses M verändern zu Mattering. Also zu der Frage, wo mache ich einen Unterschied? Wo merke ich, dass ich da bin, wichtig ist für etwas. Und das hat auch ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Das heißt, wo merke ich, dass einer meiner Mitarbeitenden wichtig ist und wie bringe ich das auch zum Ausdruck? Und das wären quasi so, also das eine, diesen Blick auf, ne, was tun die alles Gutes und worin sind sie toll und das zum Ausdruck zu bringen, gerne vor jemand anderem. Aber dieser zweite Aspekt, den Mitarbeitenden fühlen zu lassen, wozu tragen sie bei, weswegen sind sie hier wichtig, das ist quasi der zweite große Strang.
Viele Unternehmen und viele Führungskräfte halten ja noch das Gehalt oder finanzielle Entlohnung als eine stärkste Wertschätzung. Und da fand ich es total spannend. Du hast in einem Interview eine Studie zitiert. Und als ich das gelesen habe, also ich konnte es mir so ein bisschen schon denken, aber ich fand, als ich die Zahl dann gelesen habe, fand ich total beeindruckend. Denn findet ein Single eine erfüllte Partnerschaft, entspricht das einem Glückszuwachs, der dem einer Gehaltserhöhung, und jetzt kommt es, um knapp 800% gleichkommt. Wird dem Gehalt, diesem finanziellen, wird das noch zu einer großen Bedeutung irgendwie in den Unternehmen geschenkt und zu wenig diesen ganzen sozialen Beziehungen, die wir eigentlich haben? Also klar, wir brauchen alle Geld, um, ne, unsere Miete zu bezahlen, ne, das ist völlig klar für mich, aber ich habe manchmal das Gefühl, wir verlieren irgendwie diese Beziehung, diese auch Social Health ja genannt, das verlieren wir irgendwie so ein bisschen aus dem Auge. Und deswegen fand ich jetzt die Studie, das Ergebnis so spannend.
Absolut. Tatsächlich gibt es so etwas, das heißt der abnehmende Grenznutzen von Gehaltserhöhungen. Und das ist wichtig zu verstehen. Also zu verstehen, klar macht mehr Geld einen Riesenunterschied für die Geringstverdienenden. Das heißt also, ne, der Gehaltszuwachs von 1.000 oder 1.500 Euro im Monat auf 3.000, der ist immens, weil der mit viel mehr Lebensqualität einhergeht, weil der darüber entscheiden kann, wo ich in der Stadt wohnen kann, ob ich pendeln muss oder ob ich nicht pendeln muss, ob ich mir ein weiteres Kind leisten kann. Das heißt, wenn wir über finanziell schlechter gestellte Menschen sprechen, dann darf man und muss man die Rolle von Geld auch wichtig nehmen. Und zeitgleich ist es so, dass ab einem schon relativ geringen Wert im Verhältnis zu dem, was viele verdienen, das, was mehr Geld quasi für einen Unterschied machen würde fürs Leben, eigentlich nur noch relativ gering ist. Das heißt, gerade bei Gut- und Besserverdienenden ist dieses mehr Geld zu verdienen etwas, was eigentlich immer noch sehr propagiert wird, auch aus früheren Verständnissen des Arbeitslebens heraus, in denen Geld wirklich noch sozusagen als Gegenleistung für Arbeit als adäquates Gut erlebt wurde, während heute eben die allermeisten, gerade auch jungen Leute, nicht mehr bereit sind, für viel Geld ihre Seele zu opfern. Ja, sondern viel wichtiger genau das ist, was du sagst. Das heißt, ein gutes Miteinander, sinnerfüllte Arbeit, das Gefühl, einen Unterschied machen zu können. Und wir deswegen uns auch manchmal selber so hinterfragen sollten, wo machen wir etwas oder wo gehen wir Wege für mehr Geld, statt tatsächlich für mehr Lebensqualität, mehr Sinn im Leben oder ein besseres Miteinander.
Und da sind wir ja auch wieder beim Ziel, denn es geht ja dann weniger darum, um dieses nur, ich will erfolgreich sein, also ich will so viel Geld wie möglich verdienen, ich will Karriere machen, ich will Status machen, sondern dass es mehr um diese Erfüllung geht, die du ja gerade gesagt hast.
Tatsächlich gibt es Lebenszielforschung, die genau diese Frage gestellt hat. Das heißt, welche Art von Zielen macht mich eher tendenziell glücklich, welche Art von Zielen macht mich eher unglücklich und welche Konsequenzen haben diese Ziele, die wir setzen, eigentlich für sowas wie Lebenszufriedenheit? Und man hat herausgefunden, dass die klassischen Karriere- oder Statusziele wirklich mit einer Zunahme an Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben eher einhergehen und Menschen wirklich eher unglücklich machen. Auch häufig Geldziele, gerade wenn es so darum geht, eben nicht ne, aus diesem prekären Sektor herauszukommen. Und auf der anderen Seite, dass eben Ziele, die was damit zu tun haben, was will ich in diesem Leben, die eher in Richtung Erfüllung gehen, wirklich nachhaltig zu Lebensglück beitragen können. Und der Grund dafür, der ist in vielen Fällen sehr einfach zu finden, nämlich dass solche Ziele wie Karriere, Status und Geld häufig was damit zu tun haben, dass ich Lebenszeit opfern muss und meistens auch viele Kompromisse machen muss in Bezug auf sowas, welche Tätigkeiten sind mir wirklich wichtig, welchen Arbeitsplatz würde ich wählen, wenn Geld keine Rolle spielt und so weiter. Das heißt, ich mache viele Kompromisse, um diesen Zielen zu folgen, die eigentlich nachher gar nicht mehr wert sind, worum es geht, weil ich dann zum Beispiel so etwas wie Familie oder Miteinander oder Freundschaften auf der Strecke lasse, dafür, dass ich dann eben in der Karriereleiter schneller eine Stufe nach oben komme.
Jetzt hast du aber was Spannendes gesagt, und zwar die freie Zeit. Momentan ist ja die Diskussion relativ groß, 5-Tage-Woche, 4-Tage-Woche. Viele Menschen, die ja auch weniger arbeiten wollen, die mehr Freizeit haben wollen, mehr freie Zeit. Und deswegen fand ich das so spannend, dass du in einem Interview gesagt hast, also viele wollen ja dieses, ne, keine Arbeit, kein Stress mehr, ne, und wollen sich irgendwie mit dieser freien Zeit beschäftigen, dass du in einem Interview gesagt hast, dass das aber auch sehr gefährlich sein kann, dass es sogar unglücklich machen kann. Und da wäre jetzt meine Frage, warum?
Tatsächlich gibt es sehr spannende Forschung um diese Frage von Zeit und Zeitnutzen. Eine der interessantesten Ergebnisse, wie ich fand, ist, dass Deutschland im Verhältnis von Arbeitszeit zu Realeinkommen fast einer der weltweiten Führer ist. Das heißt, viele Menschen im deutschsprachigen Raum verdienen relativ gut für die dahinterstehende Arbeitszeit. Also wir sind eigentlich auf einem guten Weg dazu, wirklich mehr Zeit für uns oder für unsere Freizeit zu erübrigen. Was wichtig ist zu verstehen an diesem Mechanismus ist, Zeit ist für die wenigsten Menschen das Thema, sondern Nutzung von Zeit. Das heißt, was mache ich denn, wenn ich jetzt diese 4-Tage-Woche habe, mit diesem Extra-Tag? Und nutze ich diesen Extra-Tag, um etwas Sinnvolles für mich und andere zu tun? Setze ich Prioritäten? Kümmere ich mich um das, was mir wichtig ist und die Menschen, die mir wichtig sind? Oder verbringe ich diese Zeit dann vielleicht doch eher ne, am Handy mit Social-Media-Kanälen? Erledige ich doch irgendwie noch Dinge, die vielleicht liegen geblieben sind oder? Und was Arbeit schenkt, ist ja ein sehr strukturiertes, häufig zielgerichtetes, auch auf Selbstwirksamkeitserleben förderndes quasi Umfeld. Das heißt, Arbeit ist ja an und für sich, deswegen arbeiten ja viele von uns auch sehr gern, überhaupt nichts Schlechtes, sondern etwas, was sehr vielen psychologischen Bedürfnissen auch Vorschub leistet. Und die Frage ist jetzt eben wirklich, was passiert mit der zusätzlichen freien Zeit? Und was wir im Moment sehr, sehr viel sehen, ist, dass wir eigentlich weniger arbeiten als viele, viele Menschen in den Generationen vor uns. Was an und für sich ja wunderbar ist, aber dass wir mit dieser Zeit auf eine Art und Weise umgehen, die uns gar nicht das Gefühl gibt, dass wir mehr Zeit zur Verfügung haben. Und dass wir quasi eher immer damit bemüht sind, diese Zeit wieder zu füllen und häufig auch mit sowas zu füllen wie, ich sitze vor dem Fernseher oder ich klicke mich durch YouTube. Und das sind häufig Dinge, die, wenn man sich anschaut, was macht das mit mir, emotional, physisch, kognitiv, tatsächlich negativere Auswirkungen auf uns haben, als würden wir selbstwirksam arbeiten in der Zeit.
Ich frage immer so gerne, warum und woran liegt's? Was würdest du sagen? Woran liegt's, dass wir es verlernt haben, dann irgendwie die Zeit gut zu nutzen? Ich könnte mir jetzt erklären, ist es die Effizienzfalle, ne, dass wir zu sehr getrimmt sind, immer alles effizient zu machen und ne, die 2 Minuten, die wir auf eine Bahnfahrt warten, auf die Bahn, dass wir auch vielleicht denken, oh Gott, wir könnten jetzt auch schon E-Mails checken oder irgendwas anderes. Woran liegt es, dass wir irgendwie das Gefühl haben oder dass du das Gefühl hast, dass wir diese Zeit nicht mehr gut für uns nutzen können?
Tatsächlich kann man das sehr gut wissenschaftlich erklären, auch über oder primär über neurobiologische Faktoren, nämlich vor allem Dopamin. Das heißt, unser Gehirn schüttet ja immer dann Dopamin aus, wenn wir so das Gefühl haben, so von Momenten der Bestätigung, der Selbstwirksamkeit und so weiter. Und es ist auf eine Art und Weise ausgelegt, die nicht auf so etwas wie soziale Medien ausgerichtet ist oder Fernsehkonsum, ne? Sondern das ist eigentlich etwas, wenn wir früher, weiß ich nicht, geschafft haben, den Acker zu beflügen und uns dann gegenseitig auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, gut gemacht, Ausschüttung von Dopamin, so, ne, eine gute gemeinsame Bewegrichtung. Heute sind ganz viele Social-Media-Kanäle so angelegt, ganz viele auch überhaupt digitale Medien so angelegt, dass sie uns einen Dauer an Dopaminschub geben. Und zwar in einer Frequenz, die viel höher ist als das reale Leben. Das heißt, wenn ich Online-Spiele spiele, wenn ich meine Likes bei LinkedIn anschaue oder, dann gibt mir das jedes Mal vom Gehirn quasi wieder einen kurzen Dopaminstoß. Und das ist etwas, was abhängig macht. Das heißt, vielleicht ist dir der Begriff des Dopaminfastens schon mal untergekommen, dass man eben tatsächlich versucht, davon wieder wegzukommen, weil wir sozusagen dürsten danach, das immer wieder herzustellen. Und in der realen Lebenswelt kommen aber diese Dopaminschübe nicht im Sekundentakt. Im realen Raum sind die einfach viel, viel weniger dicht. Und das ist wirklich etwas, wo wir uns sehr hinterfragen müssen, ne? Wie gestalten wir Freizeit, wie gestalten wir sowas wie Wochenenden und wie abhängig machen wir uns von dieser digitalen Welt, die diesen Mechanismus unseres Gehirns kennt und proaktiv gegen uns nutzt, weil sie uns damit an die Bildschirme klebt.
Eine letzte Frage und dann sind wir schon am Ende, Judith. Das ging jetzt auch wieder rasend schnell. Zum Unternehmenskontext noch eine Frage, denn momentan erlebe ich sehr stark, dass der Drang von vielen Unternehmen, auch von vielen Mitarbeitern nach noch mehr Autonomie ist, nach noch mehr Selbstwirksamkeit ist, noch mehr nach Selbstbestimmung, noch mehr nach Freiheit. Wir hatten aber ja eben bei manchen Antworten von dir ja schon so ein bisschen rausklingen lassen, dass dieses Gefühl der Sicherheit, der Struktur, dass das ja schon wichtig ist für uns Menschen. Wie beurteilst du jetzt aus Psychologiesicht dieser Drang nach mehr Freiheit, nach mehr Autonomie? Sind wir Menschen überhaupt dafür gemacht oder könnte es auch eher sogar gefährlich sein, wenn wir zu viel Autonomie, zu viel Freiheit haben?
Tatsächlich sind beide Mechanismen, die du da beschreibst, psychische Grundbedürfnisse. Das heißt sowohl das Bedürfnis danach, irgendwie sicher zu sein, diese Welt, dass sie klare Leitplanken hat, dass ich weiß, was ist hier richtig und was falsch. Das ist ein psychologisches Grundbedürfnis. Aber auch das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, Autonomie und Selbstverwirklichung gehört dazu. Das heißt, wir müssen eigentlich immer in so einer Pendelbewegung dafür sein, zu gucken, wie viel Sicherheit braucht es, gerade in dieser Situation, oder braucht auch diese Person und wie viel Autonomie. Und darin unterscheiden wir uns auch, wie wichtig die jeweilige Komponente für uns an welcher Stelle ist. Das heißt, es gibt nicht so richtig eine einfache Antwort auf diese Frage, sondern es geht darum, Freiräume zu schaffen und gleichzeitig Leitplanken zu liefern. Und das ist natürlich ein Grenzgang, ne? Zu sagen, ich möchte genug Sicherheit und Struktur dafür, um das Gefühl von Sicherheit zu haben, und dann möchte ich den größtmöglichen Maß an Freiheit, um mich darin zu organisieren und zu finden. Und wir bewegen uns ganz klar weg von einer höheren Sicherheitsorientierung, die ganz lange in Unternehmen auch vorgeherrscht hat, hin zu einer größeren Bewegung in Richtung der Autonomie. Das ist auch gut, weil das viel mit so etwas wie intrinsischer Motivation und Engagement und Arbeitszufriedenheit zu tun hat. Und gleichzeitig gilt es genau das, was du sagst, ne? Das Maß zu finden zwischen, wir brauchen beides, um gut zu funktionieren und gut zu arbeiten.
Wir sind so langsam am Ende angekommen und ich habe 3 abschließende Fragen noch, denn was ja helfen könnte, sind ja Coaches, die Menschen unterstützen können. Und ich finde momentan, wenn man so ein bisschen auf den Markt guckt, auch gerade im Online-Bereich, ist es sowohl positiv als auch negativ, was ich da so mitbekomme. Denn fast an jeder Ecke, würde ich das jetzt sagen, gibt es Unterstützung. Also gibt es Menschen, die sich als Coach hinstellen und sagen so, ich helfe dir zu einem erfüllten Leben. Du hast ja auch ein Buch sogar geschrieben zum Thema Coaching, bist ja auch selbst ja da sehr stark tätig. Was würdest du den Zuhörern und Zuhörern mitgeben? Wie können wir in diesem ja, in dieser Auswahl, wie können wir gute Coachings von eher schlechteren Coachings unterscheiden? Also wo können wir gucken, was ist seriös, was nicht? Was würdest du da mitgeben? Wonach können wir schauen, um, ne, wenn wir das Angebot haben, um uns dann zu entscheiden, welcher Coach oder wer kann uns jetzt hier helfen?
Ein guter Coach tut drei Dinge. Das erste ist, er schafft eine Form von Begegnung und Füreinander und Miteinander, die mir ermöglicht, in diesem Reflexionsprozess, ne, zu neuen Erkenntnissen zu kommen, zu anderen Schritten und wirklich anzukommen bei einem Menschen. Das heißt, die erste Frage ist, wenn ich dieser Person begegne oder ein Vorgespräch führe, das Gefühl von, gibt es ein Wir, was für mich trägt? Das zweite, was ein guter Coach tun sollte, ist, das zu begleiten, was es jetzt gerade braucht und mich gleichzeitig dazu zu befähigen, den Weg ohne ihn zu gehen. Das heißt, anders als zum Beispiel Therapie geht es im Coaching ja darum, ne, in solchen kritischen Momenten der Veränderung oder des Neudenkens da zu sein und mir zu neuen und tieferen Erkenntnissen zu verhelfen, aber dann auch mir wieder ermöglichen, in meine Selbstwirksamkeit zu finden und das Leben quasi unabhängig davon führen zu können. Und die dritte große Komponente, und das ist die, die häufig am schwersten einzuschätzen ist, ist das Gefühl von, da ist jemand, der ist wirklich kompetent als Coach. Das heißt, der ist darin gut ausgebildet, vielleicht zertifiziert, aber vor allem, der hilft mir. Das heißt also, dass wenn wir miteinander arbeiten, wirklich das Gefühl ist von, es macht tatsächlich einen echten Unterschied. Weil, genau wie du sagst, der Begriff Coaching ist im deutschen Raum nicht geschützt. Das heißt, jenseits von so den Zertifizierungen durch Dachverbänden, die mir dann helfen, mich zu orientieren, ist es tatsächlich so, dass ich eben losgehen kann und sagen kann, ich bin Coach, komm her, ich helfe dir. Was vielleicht noch wichtig ist, weil du sagst, es gibt gerade so viele Coaches, die versprechen, ich helfe dir in ein glücklicheres Leben, mir klar zu werden, ob es das ist, worum es tatsächlich geht für mich. Also was sind meine großen Fragen? Was soll für mich vielleicht anders werden, dadurch, dass ich mich professionell begleiten lasse? Und brauche ich tatsächlich professionelle Begleitung bei dem, worum es hier geht? Oder muss ich mich selber am Schlawittchen packen und sagen, mein Weg geht gerade hin, mehr wieder dem wahren Leben mich zuzuwenden und weniger Dopamin-Junkie zu sein? Und dazu brauche ich gar kein Profi, sondern dafür muss ich mich auf den Weg machen.
Und die letzte Frage ist immer die abschließende Frage in unserem Podcast. Und da kommt es jetzt so ein bisschen, glaube ich, auf deine Spontanität an, weil ich glaube, wenn du dir da Gedanken machst, könntest du 10 Sachen sagen. Das Motto der Detox Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Gibt es eine Sache, die dir jetzt spontan in den Kopf kommt, die du dir wünschen würdest, was wir Menschen zukünftig anders machen?
Ich würde mir wünschen, dass wir weniger auf uns gucken und mehr auf andere. Und auch, dass wenn wir uns zum Beispiel der Frage nach dem Glück zuwenden, und Marty war ja heute schon oft im Raum, insofern hole ich ihn nochmal rein, hat vor vielen Jahren mal gesagt, die effektivste Möglichkeit dafür, wenn man selber am Boden ist, sich um das eigene Glück zu kümmern, ist rauszugehen und jemand anderem zu helfen. Und das hat auch die Forschung gezeigt, dass dieses, wenn wir anfangen, nicht zu denken, oh, mir geht es schlecht, was kann ich mir jetzt Gutes tun und wie kann ich besser für mich sorgen und so, auch das sind alles valide Fragen, die es manchmal braucht. Aber der Schlüssel für uns alle kann darin liegen, dass wir weniger auf unseren eigenen Bauchnabel schauen, sondern mehr die Frage stellen, was braucht jetzt jemand anders, weil mich das glücklicher macht, als würde sich jemand anderes um mein Glück kümmern und als würde ich mich um mein Glück kümmern. Und das sorgt dafür, dass nicht nur ich besser dastehe, sondern auch alle anderen. Und ich finde, das ist etwas, was uns allen Zukunft schenken kann.
Ich finde, das ist ein schöner Abschluss, Judith. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen bestimmt jetzt mehr von dir hören und sehen wollen. Deswegen jetzt am Rande da nur die Infos. Du hast ein Buch geschrieben für die Coaches, für die es sich interessiert. Positive Psychologie im Coaching. Es ist für Coaches, Berater und Therapeuten. Da hast du ein Buch geschrieben. Es gibt, über den haben wir ganz am Anfang gesprochen, es gibt den Studiengang an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport, die positive Psychologie als Masterstudien. Gang. Aber es gibt ja auch die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie, wo man ganz viele Ausbildungen machen kann. Ja, wo ihr wahrscheinlich auch viele Veranstaltungen anbietet und. Also da einfach mal sich informieren. Aber sonst findet man natürlich auch alles unter deinem Namen, Judith Mangelsdorf. Du bist natürlich auch auf dem einen oder anderen Social-Media-Kanal aktiv. Vielleicht demnächst dann auch mit der Deutschen Gesellschaft auf TikTok. Das haben wir eben ein bisschen besprochen. Aber da wird man ganz viel über dich sehen und hören. Und ich kann auch die Arte-Reportagen sehr ans Herz legen, wo du drin vorgekommen bist. Die haben mich wirklich sehr bereichert im Vorfeld. Von daher, Judith, ich habe nur zu danken. Vielen, vielen Dank.
Danke dir für das tolle Interview.
Oh,